Hallo? Wer von euch hat einen 3D-Drucker? Das hatte ich gehofft. Wer von euch, der einen 3D-Drucker hat, designt Modelle selber, die er oder sie druckt? Sehr schön, sehr schön. Und funktionieren eure Designs beim ersten Versuch normalerweise? Ja, ein bisschen. Ich werde damit anfangen, eine sehr mutige Vermutung aufzustellen, und ich sage, dass Teile zu entwickeln, die beim ersten Mal funktionieren, ist zwar möglich, Teile, die immer passen, nie kaputt gehen und nicht gedruckt werden. Jetzt seid ihr vielleicht skeptisch, also warum sage ich das? Weil 3D-Druck, wie jeder andere Herstellungsprozess, nicht Magie ist. Ob ein Teil funktioniert oder nicht, ist Gegenstand fundamentaler Regeln. Und wenn wir diese Regeln kennen, dann können wir robuste Designs erstellen, die einfach funktionieren. Diese Disziplin nennt man Design Engineering. Wir könnten es die Kunst nennen, mechanische Teile, die Form mechanischer Teile zu perfektionieren. Ich glaube, viele von euch werden zustimmen, dass ein 3D-Drucker zu kriegen ein augenöffnender Moment ist. Auf einmal gibt es eine ganze Welt von Möglichkeiten. Man kann auf einmal komplizierte physische Teile erstellen, um echte Probleme zu lösen, die man um sich herum hat, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Und das für wirklich günstig verglichen mit anderen Herstellungsmethoden. Das ist wirklich verrückt. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine Vorstellungskraft. Nein, nicht ganz. Es gibt Einschränkungen zu den Teilen, die wir machen. Obwohl 3D-Druck als diese Technik beworben wird, die einem ermöglicht, beliebige Formen zu erstellen, wissen die meisten von euch, dass das nicht ganz wahr ist. Zunächst einmal, wenn wir wollen, dass unsere Teile funktional ist, also wir können sie nicht beliebig dünn machen. Wir haben Beschränkungen mit der Materialdicke und irgendwann werden sie einfach kaputt gehen. Und außerdem sind Fused Filament 3D-Drucker, die die meisten von uns nutzen, nicht komplett frei in der Art von Formen, die wir herstellen können. Manche Formen funktionieren sehr gut und manche sind sehr viel schwieriger zu drucken. Und als ich angefangen habe, mich da reinzufuchsen, das hat mich sehr funktionieren. Das hat mich auf einen Pfad geführt, über Informationen zum Design von Teilen, die jedes Mal funktionieren. Und die 3D-Druck-Community ist dazu ein sehr toller Ort. Es gibt viele Leute, die experimentieren mit unterschiedlichen Design-Tricks, Techniken und herauszufinden, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und das zu dokumentieren. Die meisten dieser Ressourcen werden kostenlos online geteilt. Ich habe alle diese Tricks gesammelt, die ich in der Community gefunden habe, und selber viel experimentiert, um zu schauen, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und das möchte ich mit euch teilen. Natürlich habe ich nur 30 Minuten und werde nicht über alles in diesem Zeitraum reden können. Aber ich habe einen Blog darüber veröffentlicht, einen Blogartikel über die kleinen Details des 3D-Drucks. Und darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Jetzt möchte ich in diesem Talk erstmal die wichtigsten Sachen daraus vorstellen. Und das ist die generelle Herangehensweise an den Design von Teilen für 3D-Druck, sodass sie gut funktionieren. Und das kommt ein bisschen mit der richtigen Einstellung für Design. Ganz wichtig, das ist nicht spezifisch für CAD-Software, eine spezifische CAD-Software oder ein Werkzeug. Es geht mehr um die abstrakte Herangehensweise, den man im Kopf verfolgen muss. Und das kann man dann letztendlich in jede CAD-Software übersetzen, die man bevorzugt. Also lasst uns zurückgehen zu dem Begriff Design Engineering, den ich vorhin vorgestellt habe. Was ist das? Um da tiefer einzusteigen, müssen wir zuerst beantworten, was heißt es, dass ein Teil funktioniert oder dass es gut ist. Das ist jetzt nicht besonders präzise. Das ist tatsächlich gar nicht so eine leichte Frage. Es gibt viele Herangehensweisen. Die wichtigste Sache ist Funktionalität. Passt das Teil? Sagen wir haben Löcher, an denen wir unser Teil befestigen. Wenn unser Teil nicht in diese Löcher hineinpasst, dann ist es nutzlos. Oder wir haben andere physische Teile, die wir an unserem Teil befestigen müssen. Und wir müssen sicherstellen, dass sie eben passen. Jedes mechanische Teil hat tatsächlich mechanische Schnittstellen, mit denen wir verbinden müssen. Und wenn unser Teil nicht mit diesen anderen Teilen zusammenpasst, dann ist es nutzlos und kein gutes Teil. Das ist der erste funktionelle Aspekt. Der zweite ist, geht es kaputt. Also das Teil muss stark genug sein, um die Kräfte auszuhalten, denen es ausgesetzt wird. Das ist eine kompliziertere Frage. Wenn ein Teil nicht passt, dann sehen wir das sofort. Du druckst es, es passt nicht, du bist sauer und dann druckst es nochmal. Aber ob ein Teil brechen wird oder nicht, das ist schwierig zu beantworten, weil viele Versagen erst mit der Zeit auftreten. Materielles Ausnutzen zum Beispiel wird erst nach einer Zeit auftreten und in der weiteren Lebenszeit des Teils. Wenn man mehrere Teile hat, werden vielleicht manche kaputt gehen. Man kann es nicht wirklich im Voraus wissen, wie stark Teile sein werden. Man kann nicht wirklich die Stärke berechnen.
Okay, das sind die funktionellen Anforderungen. Es gibt natürlich noch andere, zum Beispiel die Kosten. Also wenn man das jetzt ernst macht, dann wird es was ausmachen, wie viel kostet das. Es geht vielleicht ums Gewicht oder die Größe oder andere nicht funktionale Gründe. Also die sind alle ziemlich klare Anforderungen, aber hinter diesen gibt es eine noch wichtigere Anforderung, und zumindest was mich angeht, und das kann man es überhaupt herstellen. Weil wenn man es nämlich nicht herstellen kann, dann haben wir einfach auch gar keinen Teil, was irgendwelche Anforderungen erfüllen könnte. Also es geht genauso darum, das ist genau dieselbe, viel wichtigere Frage. Kann man das Teil herstellen, und nicht nur, kann man es gut herstellen? Und das ist eine schwierige Frage. Es ist nicht nur so, kann man es machen oder nicht. Oft ist es so, dass es da einen Übergang gibt. Also es gibt Teile, die muss man hinterher noch so ein bisschen nachbearbeiten, bevor sie arbeiten. Oder nur jeder zweite Druck ist erfolgreich und jeder zweite muss in den Müll. Oder vielleicht braucht man noch irgendwie spezielles Werkzeuge, um das Teil zu fertigen oder entzufertigen. Und es wäre natürlich besser, wenn man das nicht bräuchte. Also wenn wir einfach Teile designen könnten, die gut hergestellt werden können und nicht diese speziellen Anforderungen haben. Also hier an dieser Stelle kommt der Design Engineer ins Spiel. Sein oder ihr Job ist es, den Kompromiss zu finden zwischen diesen unterschiedlichen Anforderungen und Fragen. Also die Trade-offs zu treffen zwischen, sollte das Teil stärker sein oder sollte es billiger sein, zum Beispiel. Man kann halt oft nicht beides gleichzeitig erreichen, sondern muss einen Kompromiss schließen. Okay, cool. Also wie geht das denn jetzt? Also das Problem ist wirklich, dass man diese ganzen Fragen hat, also passt es, ist es stark genug? Und wir müssen diese Fragen beantworten, und nicht nur einmal, sondern an ganz vielen Stellen gleichzeitig. Und wir können sie nicht bis ins letzte Detail beantworten, weil dazu müssten wir eine Menge Mathematik betreiben, simulieren, um dann rauszufinden, ob es wirklich stark genug, ob es wirklich passt. Und das ist keine Lösung. Das braucht unendlich lang. Und wir haben nicht unendlich viel Zeit. Also, wir können nicht alle Fragen beantworten in der letzten Tiefe, sondern wir müssen das etwas unscharf beantworten während der Designphase. Und die Antwort darauf ist, dass man Heuristiken verwendet. Also Daumenregeln, die man während des Designprozesses verwendet, um herauszufinden, was man tut, wenn man nicht genau weiß, was man tun soll. Diese Regeln, die geben uns Voreinstellungen. Wenn man nicht so genau weiß, ob links oder rechts, dann sagen die uns wahrscheinlich links. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ohne dass wir die ganze Mathematik tun. Und wir hoffen dann auf das Beste quasi und meistens funktioniert das dann auch. Diese Heuristiken, die gibt es in jeder Ingenieursdomäne, natürlich. Also nur um das ein bisschen klarzustellen, also in normalen mechanischen Engineering, da gibt es eine Regel, dass man Kräfte auf dem direktesten Weg durch das Material leiten sollte. Oder wenn man einen Teil designt, dann sollte man die Toleranzen so groß machen wie möglich. Und das sind so ganz generelle Regeln, die, wenn man sie beachtet, dann werden sie wahrscheinlich zu sehr gut funktionierenden Teilen führen. Und diese Regeln, die haben Menschen einfach über die Zeit herausgefunden, das ist eben das Wissen, was Ingenieure haben. Also natürlich habe ich nach diesen Regeln geschaut für 3D-Druck, also Design, da geht es um diese Regeln, es sind nicht wirklich Regeln, es sind, also man muss sie nicht befolgen, aber ich wollte sie jedenfalls sammeln, speziell für den 3D-Druck. Und jetzt möchte ich euch da einen tieferen Einblick geben. Das erste wäre Design für Stärke, für Stabilität. Das hat eigentlich mit 3D-Druck gar nicht zunächst was zu tun. Jedes Teil muss einfach stark genug sein, aber 3D-gedruckte Teile haben spezielle Eigenschaften, die Stärke beeinflussen auf Wegen, die nicht sofort klar sind. Also, und darum soll es jetzt hier gehen. Das erste ist, dass 3D-Drucke in Schichten aufgebaut werden. Und diese Schichten, die werden übereinander aufgebaut und das führt zu unterschiedlichen Materialeigenschaften oder richtungsabhängigen Materialeigenschaften. Also es gibt halt die Richtung entlang der Ebenen oder auch quer zu den Ebenen. Und die Haftung zwischen den einzelnen Ebenen ist nicht perfekt. Also wenn man diese Ebenen, diese Flächen auseinanderzieht, dann gibt es eine Spannung und die Spannungsstärke entlang dieser Richtung im Vergleich zur Spannung quer zu den Ebenen ist unterschiedlich. Also ganz generell kann man sagen, dass die genauen Zahlen sich zwischen Druckern unterscheiden. Normalerweise ist es stärker innerhalb der Ebene als quer zu den Ebenen. Man sollte also ein Design so machen, dass die Zugkräfte parallel zum Druckbett entstehen. Also hier ist zum Beispiel eine Schraube, ne? Und natürlich hat eine Schraube Zugkräfte entlang der einzelnen Windungen. Das ist schlecht, weil jetzt haben wir die Zugbindung in der falschen Richtung. Also wahrscheinlich ist es, oder vielleicht ist es besser, die Schraube flach aufs Druckbett zu legen. Und jetzt hat man einen Teil, das stärker ist. Aber es gibt hier noch eine andere interessante Frage und da handelt es sich um einen Designprozess. Also wenn man einen Teil designt, das Erste, was man tun sollte, ist, man sollte sich zuallererst Gedanken darüber machen, wie rum das gedruckt wird. Und da geht es darum, in welche Richtung treten diese Zugkräfte auf? Das ist da das Wichtige. Und wenn das klar ist, dann kann ich das entlang des Druckbetts orientieren. Also sehr früh muss man sich dieser Frage stellen. Und jeder weitere Teil, jeder weitere Schritt im Design ist dann eine Konsequenz daraus. Also man muss sicherstellen, dass man sich diese Entscheidung sehr sorgfältig überlegt, weil das später zu ändern ist ziemlich schwierig. Es ist so wie, also wenn man ein Software-Framework auswählt, das kann man später nicht mehr so leicht ändern. Und genauso ist es hier, also am Anfang gut überlegen, in welche Richtung soll das Teil gedruckt werden. Und ganz generell ist das einfach wichtig, wenn man Cut macht, dann zeigt Cut einem eine vereinfachte Version der Wirklichkeit. Zum Beispiel sind Volumen immer voll gefüllt, aber in deinem Kopf solltest du dir vorstellen, wie das auf dem 3D-Drucker ausguckt. Und wenn man dann die Form verändert, dann auch muss man sich überlegen, wie das die Ebenenstruktur beeinflusst. Aber die Ebenen sind nicht das Einzige, was wichtig ist. Das andere ist, dass 3D-Drucke eigentlich fast hohl sind. Also man hat die Hülle, die ist solide, und dann hat man innen drin die Füllung. Und nehmen wir mal an, dieses Teil hier, es sei nicht stark genug. Könnte man natürlich einfach mehr Material reintun, um es stärker zu machen. Man kann das machen, das funktioniert. Es ist dann stärker, aber das ist sehr, sehr ineffizient, weil wir geben viel Material dann auch rein, was die Stärke nicht, die Stabilität nicht wirklich erhöht. Und die meisten Teile sind nicht nur in eine Richtung belastet, sondern viele auch mit Scherkräften.
Und Biegekräfte haben interessante Eigenschaften. Es gibt eine neutrale Achse durch den Mittelpunkt des Teils, wo der interne Belastung null ist. Und je weiter man davon nach außen geht, von dieser neutralen Achse, in eine Achse kriegt man dann häufiger Biegekräfte und in die andere zusammendrückende Kräfte. Und das Material macht das meiste, um die Biegekräfte, sich den Biegekräften zu widersetzen, wenn es direkt an der Oberfläche ist. Die bessere Wahl in den meisten Fällen ist es also häufig, die Hülle dicker zu machen, als das Innere zu füllen. Denn das Innere wird wenig gegen Biegekräfte ausmachen, weil da eben die neutrale Achse ist. Okay, also wir können das Teil stärker machen, indem wir die Hülle dicker machen. Das ist eine Möglichkeit, es gibt aber auch noch eine andere, die für uns als der Design-Engineer, der sich natürlich am meisten für die Form interessiert des Teils, sehr interessant ist. Und das ist, dass wir die Oberfläche weiter entfernt legen von der Neutralachse, der Biegekraft. Und indem wir das machen, fügen wir nicht viel Material hinzu. Wir verschieben nur das existierende Material der Oberfläche zu einem Ort, wo es mehr Möglichkeiten hat, sich der Biegung zu widersetzen. Und in dieser Möglichkeit wäre das, die Höhe dieses Balkens zu verändern, also in dem Fall um den Faktor 2, und dann kriegen wir einen deutlich höheren Widerstand gegen die Biegekraft, ohne mehr Material hinzuzufügen. Und damit meine ich, dass wir nicht mehr Oberfläche hinzufügen, das Volumen des Körpers nicht größer wird. Wir sollten immer mehr über die Oberfläche nachdenken als das Volumen des Körpers. Denn also der Körper selber ist größtenteils hohl, das macht jetzt nicht viel für die Kraft aus. Die Oberfläche ist wichtiger. Die nächste Frage ist, passt es? Und das sind Toleranzen in der Ingenieurswelt. Also wie weit kann ein Teil abweichen von seiner Form, um noch zu funktionieren? Und üblicherweise würde man da herangehen, indem man funktionale Toleranzen definieren würde. Wir haben also zum Beispiel diese zwei Befestigungslöcher irgendwo und wir wollen einen Teil haben, das wir daran anbringen können. Wir fügen also zwei Löcher hinzu und dann tun wir da zwei Schrauben durch. Jetzt sind die Toleranzen an diesem Teil, wie weit diese Löcher sich zur Seite bewegen können und damit das Teil noch funktioniert. An dieser Stelle, wenn sie sich noch weiter nach außen bewegen würden, dann würden wir nicht mehr die Schrauben da durchkriegen würden und das wäre dann unser Toleranzlimit. Das Problem hier ist, dass vielleicht unser 3D-Drucker gar nicht dieses Toleranzlimit einhalten kann. Was machen wir also? Naja, also wir sollten da andersrum drüber nachdenken. Wir sollten drüber nachdenken, was sind die Toleranzen des Herstellungsprozesses, wie präzise können die Teile sein, die unser 3D-Drucker herstellen kann, und dann sollten wir das in unserem Designprozess berücksichtigen. In diesem Fall würden wir also denken, okay, das Toleranzlimit für diese Konfiguration ist zu niedrig, mein Drucker kann das so nicht ausführen. Was man dann tun kann als Designer, ist die Löcher größer machen. Und jetzt bewegt sich das Toleranzlimit ein bisschen nach außen und dann kann dein Drucker das vielleicht auch tatsächlich herstellen. Also den Herstellungsprozess in diesem 3D-Druckprozess, den sollte man die Toleranzen definieren lassen und entsprechend das Design gestalten, statt es andersherum zu machen, was die traditionelle Methode wäre. Jetzt ist die Frage natürlich, was sind die Toleranzen, die mein 3D-Drucker hat? Denn wir wollen... Ja. Ich muss euch leider enttäuschen, ich kann euch da jetzt keine Zahlen geben, denn es hängt von vielen... Kommt drauf an. Also es kommt auf den von den Formen an, die man drucken möchte. Hier haben wir zum Beispiel diese Box mit eckigen Ecken. Quadratischen Ecken und jetzt denkt man drüber nach, was der Drucker macht, wenn er das drücken muss. Also er muss stehen bleiben und er muss in eine andere Gegend. Also wir haben hohe Beschleunigung, wir haben hohe Kräfte und das wirkt sich natürlich auf den Rahmen des Druckes auf. Also das ist kleine Bewegung und wir haben, das ist eben wichtig für die Toleranzen an diesen Ecken. Das könnten wir beheben, indem wir die Toleranz anpassen oder den 3D-Drucker steifer machen, aber als Design-Engineer beheben wir das, indem wir diese Ecken entfernen. Und stattdessen verwenden wir eben Hohlkehlen, also abgerundete Ecken und jetzt muss der Drucker langsam die Ausrichtung verändern. Also er wird es mit deutlich höherer Präzision drücken. Und selbst mit weniger präziser Einstellung werden das Drucker mit geringer Wahrscheinlichkeit drucken können. Ähnlicherweise gibt es andere Dinge, die Drucker besser oder eben schlechter können, wo ich jetzt kurz drüber gehen werde. Also Brücken über gewisse Limit, große flache Flächen, wo Verzerrung durch Wärme auftreten kann. Und eine Sache möchte ich noch zeigen, und das ist, was kannst du tun, wenn die Toleranzen deines Herstellungsprozesses einfach ist nicht ausreichen, wenn du mehr brauchst. Und da gibt es einen interessanten Trick, und das ist, wenn du es nicht präzise machen kannst, dann mach es verstellbar. Also für Dimensionen, wo man hohe Präzision braucht, dann kannst du einen Anpassungsmechanismus einbauen. Das ist kein Catch-all, aber... Nicht alle zusätzlichen Freiheitsgrade helfen, aber diese Justierungsmechanismen erlauben dir, feinere Toleranzen zu erreichen, als du normalerweise hättest. Zum Beispiel könntest du längliche Löcher für Schrauben machen oder zwei gegenübersitzende Schrauben haben, die einen Teil zusammenklemmen. Du könntest...
What's that? Let's see. Oh, that was a bit too far.
Ja, lass uns sehen, das war ein bisschen zu weit. Okay, hier. Du könntest eine Schraube gegenüberlegen von einer Feder machen oder du könntest das tun, was die Industrie immer macht und Unterlagscheiben verwenden. Also ihr seht diese Metallteil, das 2 mm unter der Schraube ist. Du tust es zwischen die Teile und jetzt hast du deine Dimensionen perfekt. Okay, also das sind Toleranzen. Jetzt ist die Frage, kann es hergestellt werden? Lasst uns annehmen, es kann hergestellt werden, aber wir möchten es verbessern, deshalb nenne ich das Prozess Optimierung. Die erste und wichtigste Sache ist Stützmaterial. Du kannst Stützmaterial verwenden, um Strukturen herzustellen, die ansonsten nicht gedrückt werden könnten. In diesem Fall unterstützt die grüne Struktur eben diesen überhängende Bereich. Aber diese Stützen geben viel Kopfschmerzen. Man muss die Sachen nachbearbeiten. Man muss häufig mit dem Slicer herumspielen, damit es perfekt funktioniert. Du hast eine raue Oberfläche, wo die Stütze dem Teil begegnet. Das ist nicht gut für Toleranzen, wenn diese Oberfläche wichtig ist. Also wenn du es kannst, vermeide sie. Und häufig geht das sehr leicht. Und hier zum Beispiel können wir einfach eine angeschränkte Oberfläche unterhalb diesem überhangenden Segment hinzufügen. Das macht es viel leichter, weil jetzt haben wir keine Stützen mehr. Es gibt noch einen anderen netteren Trick. Zum Beispiel könnte man ein Teil auch um 45 Grad drehen. Jetzt haben wir vielleicht schlechte Haftung. Das ist ein Trade-off, den man dann eingeht. Aber jetzt haben wir keine langen Brücken mehr. Und Trade-offs, darum geht es eben. Unterstützungsmaterial und Stärke gehen häufig nicht so gut zusammen. Hier links habe ich ein Teil, das ist nicht so stark. Auf der rechten Seite ist die Stärke deutlich besser, so wie das Teil gedrückt wird. Dafür haben wir aber Stützen, also wir müssen hier Kompromisse eingehen.
Of course, this was just a very, very small.
Natürlich war das jetzt nur eine kleine Menge zu Informationen zu verschiedenen Bereichen der Festigkeit des Teils und es gibt deutlich mehr. Es gibt noch andere Bereiche, zum Beispiel in 3D-Druck kann man funktional Dinge in einen Teil integrieren, was in traditionellen Herstellungsprozessen extrem teuer wäre. Man kann Flexuren verwenden, um Mechanismen, die sich bewegen, zu verwenden, oder man kann im Druck Sachen einbetten. Das sind Print-in-Place-Designs. Man kann 3D-Druck auch mit anderen Dingen verbinden. Das häufigste wäre maschinierte Elemente wie Schrauben, oder man kann andere Materialien in 3D-Drucker einlassen.
Und also ich hoffe, ich konnte euch da einen kurzen Überblick geben über dieses Thema. Wie ich schon gesagt habe, es gibt hier diesen Artikel, in dem noch viel mehr Detail drin ist. Und hier geht es wirklich nur darum, einen Anfang zu machen. Das ist die Liste, die ich jetzt bisher gesammelt habe. Und ich hoffe, dass wir darüber mehr sprechen können, über dieses Thema, weil wir können als Community so viel zusammen machen, so viel mehr machen, indem wir diese Regeln, diese Designregeln miteinander teilen. Also bitte wendet euch an mich, kontaktiert mich. Hier ist der Link auf den Artikel und die Adressen, unter denen ihr mich erreichen könnt.
Thanks a lot for this really cool talk. So we have 10 minutes for questions. Are there questions? We have like several mics along the aisles. If you have questions, ask them here. Also, if you have questions from the stream, we monitor the IRC and Matrix channels. So we have a signal angel here for questions.
Also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die auf IRC stellen oder natürlich an ein Mikrofon im Saal. Ja, hallo. Also vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Mich würde interessieren, was sind deine momentanen Interessen beim 3D-Druck? Wovon möchtest du mehr lernen? Also mein Haupt-Use-Case für 3D-Teile sind einfach funktionelle Designs. Also ich habe hier den Teaser gehabt ganz am Anfang. Also Tipp, keine neue Technologie verwenden, wenn ihr eine Präsentation machen wollt.
Let's see. Come on, there we go.
Also hier, das hier ist die Integration von Standard-Hardware, also zum Beispiel Pneumatics mit anderen Automatisierungssystemen, also zu einem Preis, der dann viel billiger ist, als was es sonst kostet. Und das ist halt ein interessanter Punkt, weil wir sehr sehr steife Maschinenteile ersetzen gegen Plastikteile, die sich doch verformen können. Also das heißt, wir müssen hohe Wiederholbarkeit erreichen und halt diese Begrenzungen der 3D-Drucktechnik umgehen. Aber es ist möglich. Also überraschenderweise geht das also. Und ich kann wirklich auch nur den Tipp geben, dass alle, die sich daran interessieren, versucht es einfach mal. Also man kann wirklich sehr weit kommen und hohe Genauigkeit erzielen, obwohl man nicht dieselben Systeme verwendet, die in der Industrie verwendet werden.
Danke, eine weitere Frage. Danke für den Vortrag. Welche Programme, zu welchen Programmen würdest du uns raten, dass wir sie verwenden? Ja, okay. Also dieser Vortrag war explizit so konzipiert, dass ich nicht spezifische CAD-Programme funktioniere. Zeige. Ich persönlich nutze FreeCAD und argumentiere da auch immer für. Und schauen wir mal, ob ich das live zeigen kann. Ich habe da was für euch. Denn wenn ihr Design für 3D-Druck macht, ich habe mich darauf jetzt nicht vorbereitet. Ich habe tatsächlich ein FreeCAD-Add-on erstellt, das euch hilft, Design für 3D-Druck. Das heißt Fused Filament Design. Und sobald ich es habe, werde ich es euch zeigen. Ah, da haben wir es. Ja, funktioniert es? Ja. Es ist ein FreeCAD-Add-on. Es hilft euch, das Design für häufige 3D-Druckformen zu automatisieren. Hier könnt ihr also ein Beispiel sehen. Ich überspringe jetzt die Details. Bitte lest den Blogpost. Und das macht euch echt viel produktiver. Vielleicht gibt es das Gleiche auch für andere CAD-Tools. Aber deshalb solltet ihr eben FreeCAD verwenden, um eure Designs zu erstellen. Danke.
Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag. Hast du Erfahrung mit Compliant Mechanisms, also verbiegbaren Mechanismen mit FreeCAD? Hast du da Tipps? Also Gelenke sind ein schwieriges Thema. Und weil das Plastik, was wir verwenden, das kann man schon leicht biegen, aber andererseits hat das auch Eigenschaften, die nicht so toll sind. Man kann es nicht so gut kontrollieren wie Metallflexuren. Also in dem Artikel gibt es ein paar Tipps, aber wenn dich das wirklich interessiert, dann sollten wir uns da unterhalten, weil es gibt da sehr viel viel mehr Tiefe, da viel mehr Detail, und ich möchte dann irgendwann mal einen Artikel dazu publizieren, wie man Flexuren in kompliziertere Designs integrieren kann, um auch die Anzahl der Komponenten zu reduzieren. Aber es ist echt nicht einfach, das so herzustellen, dass sie robust sind und nicht irgendwann kaputt gehen. Wo kann man dich finden? Deckt 4016 oder beim Rust Assembly.
Danke. Eine weitere Frage an Mikro Nummer 4. Die Simulation, ist die auch in FreeCAD oder wo hast du das gemacht? Das Bild der Simulation, das ich gezeigt habe, ist FreeCAD FEM. Tatsächlich nutze ich das nicht besonders viel, aber ich habe das verwendet, um diese eine Visualisierung zu erstellen, und es war überraschend nutzbar. Danke für den Vortrag.
Do we have more questions in the audience? I don't see anyone else at the mic or at the Signal Angel. I don't think so. Do we? No. Then I have another question.
Ja, ich habe da noch eine weitere Frage, also so eine Alt-Herald-Frage, weil ich nicht so tief im Thema drin bin. Was ist das Wichtigste an 3D-Drucken? Warum brennst du so für das Thema? Also, ich glaube, die Hauptsache ist, dass wir Designs leicht teilen können. Damit können wir Portabilität herstellen für physikalische Objekte, für physische Objekte, was man sonst nicht hat, weil es zu teuer ist oder weil Menschen nicht zu den Werkzeugen Zugang haben. Aber mit 3D-Druck haben wir wirklich die Möglichkeit, Designs weiterzugeben und zu kopieren, da zu iterieren, so wie wir das von Software her kennen, aber eben für mechanische Teile. Und da ist ein Riesenpotenzial drin. Da haben wir noch nicht einmal angefangen, das auszuschöpfen, und das würde ich gern noch viel, viel mehr davon sehen. Vielen Dank.
We still have like 3 minutes for
Q&A. Wir haben noch 3 Minuten. Da gibt es eine weitere Frage an Mikro 1. Hallo, danke. Also die Software für die Slicer und 3D-Drucker hat sich verändert. Was hat sich für dich in der letzten Zeit verwendet, über die letzten Jahre? Also wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Stützen wie früher. Was hat sich für dich verändert und was denkst du, wird sich in den nächsten Jahren verändern? Na, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, generell diese Designregeln, an denen ich hier arbeite, die werden weniger wichtig mit der Zeit. Denn 3D-Drucker werden besser. Und als die Bevölkerung der 3D-Drucker sozusagen wird zunehmend geupgradet, dann können wir höhere Anforderungen haben. Ich versuche immer, meine Designs so zu machen, sodass sie den üblichen 3D-Drucker auf den abzielen, den jeder hat, sodass ihn jeder drucken kann ohne Probleme. Aber diese üblichen 3D-Drucker werden über die Zeit halt besser, weil die Leute sie eben ersetzen. Und mit der Zeit werden also die Dinge weniger wichtig, dass man sich darum kümmert. Vielleicht werden wir also mit der Zeit zu einem Punkt näher kommen, den wir in anderen additiven Fertigungstechnologien sehen. Aber es ist schwierig zu sagen, wie schnell dieser Prozess vor sich gehen wird.
Gibt
es noch weitere Fragen?
Someone is standing up. Yes.
Hello.
Hallo. Meine Frage geht um, wenn man andere Komponenten oder Materialien wie Glasfaser dazu mischt, wie geht das? Hast du da Erfahrung? Also ich persönlich habe das noch nie gemacht, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die es schon getan haben. Es ist ein sehr interessanter Weg, um zum Beispiel Glasfaser oder Carbonfaser, also nicht jetzt ins Filament reinzutun, sondern in den Druck hineinzugeben. Vielleicht nicht während des Druckes, sondern auch eventuell danach, nach dem Druck.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, eine große Runde Applaus für Rahel.